Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist am Wochenende einiges passiert und Herr Büchner hat uns etwas anzukündigen.
Genau. Ich würde gerne heute beginnen mit einem Rückblick auf den Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren wir wieder am Wochenende in Präsenz für die Bürgerinnen und Bürger da beim Tag der offenen Tür. Und ich gestehe, wir hatten uns zwar sehr darauf gefreut, waren uns aber nicht ganz sicher, wie nach 2 Jahren Pause der Zuspruch sein würde. Und umso mehr freuen wir uns über das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Circa 115.000 Besuche zählten die Ministerien, das Bundeskanzleramt und das Presse- und Informationsamt. Insbesondere die Gespräche zwischen Politik und den Bürgerinnen und Bürgern fanden großen Anklang. Und die überwiegend sehr sachlichen Diskussionen zeigen, anders als manchmal behauptet, haben Politikerinnen, Politiker und die Menschen in diesem Land sehr wohl eine Gesprächsbasis. Und wir sollten auch weiter in diesem Gespräch bleiben. Auch im Bundeskanzleramt war der Andrang sehr groß schon am Samstag, als Kanzleramtsminister Schmidt mit den Gästen sprach und erst recht am Sonntag, als der Kanzler übernahm. Im Bundespresseamt haben wir Talks angeboten mit den Ministerinnen Baerbock, Lemke und Geiwitz sowie Verkehrsminister Wissing. Dazu die Kinderpressekonferenz mit dem Regierungssprecher Hebestreit. Von unserer Seite ein großes Dankeschön an unsere Gäste für ihr Interesse und die konstruktiven Diskussionen. Alle Infos zum Tag der offenen Tür können Sie auf bundesregierung.de nachlesen. Die Talks im Kanzleramt und im Bundespresseamt sind in der Mediathek auch nachzuhören auf der Webseite bundesregierung.de. Dazu, wollen wir gleich zur nächsten kommen oder Fragen?
Gibt es denn dazu Fragen? Sie hatten sich gemeldet, oder Herr Jung? Bei Ihnen war es nicht. War zum anderen Thema.
Traditionell beim Tag der offenen Tür gab es ja auch immer einen Tag der offenen Tür beim Bundesgesundheitsministerium. Warum gab es den diesmal nicht?
Im Bundesgesundheitsministerium sind Bauarbeiten zurzeit. Wir konnten keine Gäste empfangen.
Das war's dazu. Dann kommen wir zu dem zweiten kleinen Rückblick. Ich möchte für die gesamte Bundesregierung den deutschen Athletinnen und Athleten zu dem grandiosen Ergebnis bei den 9 Europameisterschaften im Rahmen der European Championships 2022 in München beglückwünschen. 26 Mal Gold, 20 Mal Silber und 14 Mal Bronze. Das ist eine wirklich herausragende Bilanz von insgesamt 60 Medaillen bei diesen European Championships. Die Stimmung in der Sportstadt München, die Bilder des vollen Olympiaparks und des Olympiastadions und die Begeisterung des Publikums wurden in die Welt getragen. Und das verdient nicht nur Anerkennung, sondern aufgrund der Leistungen vom Team Deutschland hier eine ausdrückliche Würdigung. Wer die Wettkämpfe live vor Ort oder auch im Fernsehen verfolgt hat, den hat einfach die Sportbegeisterung gepackt. Ein großes Dankeschön an alle Athletinnen und Athleten für diesen schönen Sportsommer und für die gute Ausrichtung dieser Spiele an die Stadt München.
Gibt es dazu Fragen? Herr Jung.
Ist denn das Sportministerium mit den Ergebnissen und den Medaillen zufrieden angesichts der Sportförderung oder war das jetzt noch zu wenig?
Also die Bundesinnenministerin war begeistert von den European Championships. Es waren wirklich herausragende Wochen und es ist eine tolle Bilanz. Und die kann sich sicherlich auch sehen lassen.
Ja, aber was bedeutet das für die Sportförderung? Muss da jetzt nachgelegt werden oder kann das so bleiben? Hat das die Vorstellung der Ministerin?
Das wird sicherlich im Nachgang mit den Verbänden gemeinsam ausgewertet, ob es da Nachbesserungsbedarf gibt.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Ratz? Ich sehe gerade nicht, welches Mikro. Hast du es jetzt?
Ja, danke. Inwieweit ist das jetzt für die Bundesregierung, für das Sportministerium auch Motivation, sich nochmal aktiv dafür einzusetzen, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, wir hatten in der letzten Woche schon einmal kurz darüber gesprochen. Die jetzt zu Ende gegangenen European Championships zeigen ja, welche Begeisterung Sportgroßveranstaltungen in Deutschland auslösen können. Und auch in den kommenden Jahren werden in Deutschland eine ganze Reihe von internationalen Sportgroßveranstaltungen stattfinden. Die Special Olympics World Games in Berlin im nächsten Jahr, die UEFA Euro 2024 und die Rhein-Ruhr 2025 World University Games finden auch noch statt. Und wir unterstützen natürlich die Perspektive einer deutschen Bewerbung um olympische und paralympische Spiele in Deutschland. Die frühzeitige und transparente kontinuierliche Einbindung der Bevölkerung ist für einen klaren Prozess notwendig und wichtig. Wir befinden uns dazu in ersten Gesprächen mit dem DOSB.
Herr Jung nochmal.
Es gab ja schon die Einbeziehung der Bevölkerung in den vergangenen Jahren, also 2013 und 2015 mit München und Hamburg, da hat die Bevölkerung immer deutlich das abgelehnt. Erwarten Sie denn, dass es bei etwaigen neuen Volksentscheiden anders sein würde?
Das wird sich zeigen, je nachdem, wo Spiele stattfinden, wann sie stattfinden. Es kann von hier aus nicht beurteilt werden.
Aber ist das BMI denn grundsätzlich auch für einen weiteren Volksentscheid?
Das BMI unterstützt die Perspektive einer deutschen Olympiabewerbung und alles Weitere wird sich zeigen, wenn es ansteht.
Was ist mit dem Volksentscheid?
Ich habe Ihnen erklärt, dass das BMI die Perspektive einer Olympiabewerbung unterstützt.
Jemand zum Thema Olympia?
Dann sind wir, glaube ich, Sie hatten noch einen. Dann habe ich noch eine Terminankündigung. Am Donnerstag, den 25. August, besucht der Bundeskanzler Siemens Gamesa in Cuxhaven. In der One-Stop-Produktionsstätte für Offshore-Windenergieanlagen erfolgt die Montage von Generatoren und Naben sowie der Backend-Bereich für Offshore-Windturbinen-Gondeln. Der Bundeskanzler informiert sich bei seinem Besuch insbesondere darüber, wie die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Windkraftanlagenhersteller verbessert und die nationalen Produktionskapazitäten hochskaliert werden können. Anschließend gegen 14.30 Uhr wird er gemeinsam mit dem Siemens-CEO Dr. Jochen Eickholt ein Pressestatement abgeben. Der Termin ist presseöffentlich.
Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich verschiedene, 6, 7 Themen, die aus denen keines sozusagen so richtig heraussticht. Ich würde sagen, die 2 haben mich gefragt zum Thema Oder und Fischsterben. Wollen wir damit beginnen? Bitte schön, Herr Blank.
Ja, ans Umweltministerium.
Hallo Blank. Am Wochenende gab es aus Polen Vorwürfe der polnischen Umweltministerin, dass es Fake News aus Deutschland gebe. Da ging es um den erhöhten Wert von Herbiziden wohl in der Oder als ein möglicher Grund für das Fischsterben. Hat denn Ministerin Lemke schon mit ihrer polnischen Amtskollegin gesprochen, um die möglichen Missverständnisse da auszuräumen?
Nein, hat sie noch nicht. Wir bedauern, dass es da zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist. Die Suche nach den Ursachen für das Fischsterben in der Oder ist ja nach wie vor nicht abgeschlossen. Mittlerweile gibt es mehrere organische und anorganische Substanzen, die dafür verantwortlich sein können. Es scheint sich da wirklich um einen Chemie-Cocktail zu handeln. Keine dieser Substanzen hat nach unseren bisherigen Erkenntnissen allein zum Fischsterben geführt. Es ist weiter davon auszugehen, dass es sich um ein multikausales Ereignis handeln könnte. Von keiner Seite und zu keiner Zeit wurde in Deutschland aber behauptet, dass die Pestizide alleine ursächlich für das Fischsterben gewesen seien. Dass entsprechende Laborergebnisse von polnischem Umweltministerium jetzt als Schuldzuweisung verstanden wurden, ist bedauerlich, aber wir werden die Werte, die vorliegen, offenlegen heute in 20 Minuten Tag zum ersten Mal die Taskforce, die Expertengruppe, die deutsch-polnische, die eingerichtet wurde vor einer Woche im letzten Gespräch von Umweltministerin Moskwa und Umweltministerin Lemke. Von 12 bis 14 Uhr tagen die gemeinsamen Expertinnen und Experten und werden auch natürlich über dieses Thema Pestizide sprechen werden. Und wir hoffen, dass wenn die Laborergebnisse dann dort vorgelegt und besprochen werden, dass dann auch mögliche Missstimmungen ausgeräumt werden.
Sie sagen, Sie bedauern, dass es dazu ja der Einordnung von Fake News gekommen ist, weisen das aber zurück. Wie kommt es denn, dass so eine scharfe Reaktion aus Polen kommt? Hätte man da nicht vorher vielleicht zum Telefonhörer greifen können, um das auszuräumen?
Da müssten Sie, glaube ich, die polnische Seite fragen. Ich beobachte das auch aus den Medien, wie so das so eskaliert ist. Da geht es teilweise auch um Angriff auf die Opposition dort oder um Wahlkampf. Das möchte ich von hier aus nicht bewerten. Das weiß ich selbst nur aus den Medien. Es hat uns auch gewundert und etwas traurig gestimmt. Aber wir hoffen wirklich, dass wir das ausräumen können. Denn es sind keine Fake News. Wir haben ja nicht gesagt, dass die polnische Seite so verantwortlich ist für einen Pestizideinsatz, dass daran die Fische gestorben sind. Wir haben das viel differenzierter dargestellt. Alles Nähere finden Sie übrigens auf der Pressemitteilung, in der Pressemitteilung des Landes Brandenburg auf deren Homepage, wo en Detail die Pestizidauswertung dargestellt werden.
Eine Nachfrage hat sich schon erledigt dazu. Gibt es gleichwohl noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Doch, noch eine. Ja, bitte.
Ich wollte jetzt nicht drei Fragen stellen.
Ja, ja, es ist aber heute so ein bisschen...
Was sagt denn die deutsche Seite zu der Möglichkeit, dass so eine giftige Alge, deren Namen ich nicht aussprechen kann, möglicherweise eine größere Schuld trägt?
Auch diese Untersuchung kennen wir selbstverständlich, die Laborergebnisse, die neuesten Ergebnisse des Leibniz-Instituts und der Universität Wien erhärten in der Tat den Verdacht, dass es in der Oder eine Massenentwicklung von giftigen Brackwasseralgen gab, die mit für das Fischsterben verantwortlich sein könnten. Sie hören meine vorsichtige Formulierung. Auch hier, ich rede nach wie vor von multikausalen Zusammenhängen. Die Algenbildung ist also eine weitere Ursache von einem rein natürlichen Phänomen. Bei der Algenbildung gehen die ForscherInnen aber weiterhin nicht aus. Die Algenart, ich kann sie auch nicht richtig aussprechen wahrscheinlich, Pripnesium parvum, kommt auf den betroffenen Abschnitten unter natürlichen Bedingungen nicht in diesem Ausmaß vor. Für ein solches Massenaufkommen ist die Algenart auf hohe Salzgehalte angewiesen, die es in der Oder im Normalfall nicht gibt. Und die kann nur durch industrielle Einleitung entstehen. Aktuell fehlt aber noch die genetische Charakterisierung dieses Algenstamms. Es gibt da über 50 Stämme von Pripnesium parvum.
Gut, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann ich warte Frau Hasenkamp mit dem Thema Dienstwagen. Ich glaube, da brauchen Sie das Finanzministerium für. Wird angesprochen sein.
Kann ich vorstellen.
Das stimmt. Mikro? Jetzt aber.
Genau. Ja, das Thema Dienstwagenprivileg darf man nicht mehr sagen. Also Dienstwagenbesteuerung war am Wochenende noch mal größer. Deswegen die Frage, haben Sie eine Übersicht darüber sozusagen, was das Steueraufkommen ist aus dieser 2% bzw. 1% Besteuerung? Und gibt es irgendwelche Modellrechnungen, wie man das erhöhen beziehungsweise vielleicht auch senken könnte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Minister hatte sich zu dem Thema ja am Wochenende geäußert. Vielleicht zu dem Aufkommen. Es ist ja so, dass es grundsätzlich nicht in dem Sinne eine Steuervergünstigung ist, sondern dass es am Ende so ist, dass es eine Methode ist, um einen zu versteuernden Geldwertvorteil zu berechnen. Und nur insoweit von der 1%-Regelung abgewichen wird für reine Elektrofahrzeuge und reine Plug-in-Hybride, ergibt sich auch eine Subventionswirkung und eine steuerliche Wirkung. Und die wird aktuell jährlich für auf ungefähr 0,9 Milliarden Euro geschätzt.
Aber jetzt habe ich es nicht genau verstanden. Also nur die...
Genau, nur bei diesen beiden Fahrzeugtypen, die ich Ihnen gerade genannt habe, gibt es quasi eine Subventionswirkung.
Also diese Unterdrosselung auf 1% macht für diese genannten Fahrzeuge 0,9 Milliarden aus.
Genau.
Okay, und gibt es eine Summe, wie viel durch das normale, reguläre, also 2%ige Aufkommen erzielt wird?
Habe ich jetzt hier nicht vorliegen, müsste ich nochmal nachschauen, ob ich Ihnen das nachliefern kann.
Okay, und wenn ich darf, noch einen.
Herr Jung noch auch dazu? Dann können wir nochmal wechseln.
Da das Dienstwagenprivileg ja eine klimaschädliche Subvention ist und an sich abgeschafft werden muss, das ist ja auch die Haltung des Umweltbundesamtes, wie ist denn die Haltung des Umweltministeriums?
In diesem Fall ist das Umweltbundesamt ein nachgeordneter Bereich des Bundesklimaschutzministeriums, die dazu sicher eine Position entwickelt haben.
Mich würde trotzdem die Position des Umweltministeriums zusätzlich dann interessieren.
Wir haben immer gesagt,
Sie sind ja, glaube ich, gegen klimaschädliche Subventionen. Ja.
Wir haben immer gesagt, dass es immer um eine Gesamtbetrachtung geht und nicht punktuell. Es muss abgewogen werden für und wider. Das sogenannte Dienstwagenprivileg hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit auch mehr E-Mobile unterwegs waren. Inwiefern die Gesamtgemengelage nun neu bewertet wird unter dem Absatz, den es gibt, unter den ganzen Klimaaspekten, das wird jetzt in der Bundesregierung mit Sicherheit neu bewertet. Das haben wir auch immer gesagt, dass es eine Gesamtschau ist und auch hier eine gesamte Reform vielleicht des der Förderungsmaßnahmen und der Steuervergünstigungen betrachtet werden muss.
Tut mir leid, ich kann jetzt hier dazu nichts beitragen. Hier dazu nichts beitragen.
Können Sie es nachreichen?
Ich versuche das nachzureichen, ja.
Frau Hasenkamp.
Genau, schließt da gut an. Herr Büchner, ist man denn im Kanzleramt oder ist der Bundeskanzler selbst der Meinung, dass das Thema Dienstwagenbesteuerung eines der Themen ist, die im Rahmen dieses Herbstes jetzt besprochen werden müssen?
Ich konnte darüber mit dem Bundeskanzler noch nicht sprechen, deshalb kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
Weitere Fragen zum Thema Dienstwagen?
Herr Jung? Hat die Bundesregierung denn Zahlen, wie viele Verbrennerdienstwagen quasi steuerrechtlich angemeldet werden jedes Jahr? Wie viele E-Autos? Weil Herr Kübler gerade von E-Autos gesprochen hat. Vielleicht das Finanzministerium oder Klimaministerium?
Entschuldigung, jetzt.
Ich habe gesagt, ich kann jetzt hier gerade nichts dazu beitragen.
Haben Sie gar keine Zahlen mit?
Ich bin auf das Thema jetzt nicht vorbereitet, was vielleicht auch verständlich ist. Man kann nicht auf alles vorbereitet sein, aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir nachliefern. Das ist ja ein Prozess, den wir oft machen.
Gut. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Eckstein mit einem anderen Thema.
Eine Frage an das Wirtschaftsministerium, glaube ich. Und zwar, Herr Habeck und Herr Scholz sind ja jetzt gerade auch in Kanada. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich auch CETA angesprochen wird. Können Sie mir noch mal sagen, wie denn der aktuelle Stand bezüglich der Ratifizierung in Deutschland ist?
Ja, der Handelsteil von CETA ist ja bereits in vorläufiger Anwendung. Nicht angewandt wird bislang die Vorschriften zum Investitionsschutz. Deutschland hat den Ratifizierungsprozess vor der Sommerpause angestoßen. Er läuft jetzt noch, er ist noch nicht abgeschlossen. Im Kabinett haben wir ja schon mal die Eckpunkte festgelegt. Unser Schwerpunkt dabei ist das Thema Nachhaltigkeit zu stärken. Investitionsschutz soll kein Hindernis sein für staatliche Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Das bedeutet, dass ein sogenannter gemischter CETA-Ausschuss, Joint Committee, zwischen Kanada, der COM und den EU-Mitgliedstaaten eine verbindliche Auslegung von bestimmten Investitionsschutzstandards beschließen soll. Also ein kooperativer Ansatz der Vertragsparteien soll anstelle eines Schiedsgerichts, eines Schiedsverfahrens. Das Joint Committee sichert so, dass Investitionsschutz sich auf direkte Enteignung und Diskriminierung beschränkt.
Wenn ich da einmal nachfragen dürfte, dieses Joint Committee, ist das jetzt der Plan der Bundesregierung oder ist das auch schon abgestimmt mit der EU und Kanada?
Das ist jetzt etwas, was zwischen der Kommission, zwischen den Mitgliedstaaten, ich habe Deutschland gesagt, ne, Entschuldigung, zwischen den Mitgliedstaaten der Kommission und Kanada erfolgt.
Das wird jetzt abgestimmt.
Genau. Ich meine nicht Deutschland, sondern die Mitgliedstaaten, hatte ich mich versprochen.
Wenn ich noch fragen dürfte, soll das im Laufe dieses Jahres noch passieren?
Ich kann dem nicht vorgreifen, was den Zeitpunkt angeht. Aber wir bemühen uns um einen zügigen Abschluss des Ratifizierungsverfahrens.
Weitere Fragen zu CETA? An anderer Seite, das ist nicht der Fall. Dann Frau Kurz mit einem anderen Thema.
Ja, ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar geht es um die GKV-Reform. Da gibt es ja jetzt immer mehr Stimmen, die eine breitere Finanzierungsbasis haben wollen. Was hält denn das Gesundheitsministerium von einem dynamischen Bundeszuschuss?
Ja, die GKV-Reform ist ja so jetzt vorgestellt worden. Und das müssen wir jetzt erstmal auf den Weg bringen. Und weiter wollen wir uns dazu jetzt eigentlich noch nicht äußern.
Und bezüglich zur dynamischen Bundeszuschuss wollen Sie nichts sagen zu der Diskussion darum?
Nein.
Dann kann ich da noch mal einmal nachfragen. Im Entwurf steht ja auch nichts zur versicherungsfremden Leistung, also auch nicht zur Übernahme vom Arbeitslosengeld 2 Empfängerkosten, werden da nicht erwähnt. Wie kommt es dazu? Obwohl es ja eigentlich im Koalitionsvertrag steht.
Dazu kann ich gerade nichts sagen. Das müsste ich Ihnen nachreichen.
Das ist ja nett. Dankeschön.
Weitere Fragen dazu? Sehe ich. Oh ja, bitteschön. Aber als Gesundheitsthema. Ja, aber ich glaube, das haben wir abgeschlossen, das Thema.
Soweit ich weiß, sollen am Mittwoch die Corona-Vorgaben für den Herbst im Kabinett behandelt werden. Bietet denn das Ministerium Anlass, vorher noch mit den Ministerpräsidenten eine Ministerpräsidenten- oder eine Ministerrunde zu machen? Also erstmal die Gesundheitsminister und dann an Herrn Büchner. Herr Büchner, sehen Sie den Anlass, bevor es oder kurz nachdem es im Kabinett behandelt worden ist, die Corona-Vorgaben für den Herbst, dass es nochmal eine Ministerpräsidentenkonferenz zu dem Thema. Also einmal die Gesundheitsminister und die Ministerpräsidenten.
Also es gab ja eine Beratung der Chefs der Staatskanzleien mit dem Chef des Bundeskanzleramtes in Beisein von der Bundesminister Lauterbach und Buschmann. Da wurden ja sozusagen alle Eckpunkte besprochen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade überfragt, ob da noch eine weitere MPK in Planung ist. Meines Wissens nicht, weil das sozusagen auf der anderen Ebene intensiv schon diskutiert wurde. Aber falls es anders sein sollte, würde ich das gerne mitteilen.
Vielleicht auf der Ebene der Gesundheitsminister noch nötig, weil es gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem Thema.
Also Sie meinen jetzt nach dem Kabinett oder jetzt noch
nach
davor?
Oder vorher wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen.
Also genau. Aber also wir sind ja am Mittwoch, ist es ja im Kabinett. Es ist mit den Gesundheitsministern auch schon gesprochen worden, soweit ich da informiert bin. Auf jeden Fall gab es eine CDS-Schalte. Und ja, jetzt warten wir erstmal ab, was am Mittwoch beschlossen wird und dann sehen wir weiter.
Weitere Fragen zu Corona? Das sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
Ja, Thema Gasumlage. Da gab es ja jetzt Berichte, welche Unternehmen sich registriert haben für diese. Mich würde interessieren, wie Sie verhindern werden, dass lediglich Unternehmen die Gasumlage nutzen, die ansonsten insolvent gehen müssten. Das ist ja Ihre Motivation. Und wie verhindern Sie, dass nicht insolvenzbedrohte Unternehmen sich an der Gasumlage beteiligen? Weil die Namen, die jetzt bisher kursieren, das sind ja teilweise Unternehmen von Konzernen oder Konzerne selbst, die immer noch Milliardengewinne machen.
Es gibt ja Grenzen, dazu haben wir auch schon kommuniziert, wer antragsberechtigt ist für den Kostenausgleich. Verzeihung, nur Importeure von russischem Erdgas nach Deutschland. Sie müssen einen Ausfall von Gasimportverträgen und entsprechenden Mengen unmittelbar betroffen. Es geht. Dankeschön. Die Verträge müssen eine direkte physische Lieferung in das deutsche Gasmarktgebiet vorsehen. Und es müssen Bestandsverträge, die vor dem 1. Mai geschlossen werden, erfasst sein. Wichtig dabei ist, dass die Wirtschaftsprüfer die entstandenen Mehrbeschaffungskosten auf ihre Richtigkeit überprüfen. Man kann die also nicht so einfach angeben, wir haben mehr Kosten, sondern das wird von Wirtschaftsprüfern auf die Richtigkeit überprüft. Und die Bundesnetzagentur wird den Gesamtprozess nochmal überwachen. Es müssen also verschiedene Voraussetzungen gelten. Eine drohende Insolvenz zählt in der Tat nicht dazu. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass ein Unternehmen auch Gewinne machen muss, um sich breiter aufzustellen und sich auch letztlich unabhängiger machen von russischen Gaslieferungen, unabhängiger zu machen von russischen Gaslieferungen. Aber nach Auffassung von Minister Habeck müssen zufallsgetriebene Gewinne eben auch anders bewertet werden. Und dazu sind wir ja, das wissen Sie, mit der Koalition in Gesprächen, ob wir das handeln können. Da kann ich Ihnen keine Details nennen, auch keinen Stand nennen, aber das ist uns schon bewusst und hierzu sind wir auch in Gesprächen. Was ich Ihnen noch sagen kann, vielleicht als Neuigkeit, wir haben ja kommuniziert, dass die Minister Habeck sich dafür eingesetzt hat, für Transparenz, was die Liste angeht, der Unternehmen. Einige Unternehmen der 12 sind ja schon bekannt. REWE hat sich ja, RWE hat sich ja dazu geäußert auch. Das hat jetzt Erfolg gehabt und die Liste, die Unternehmen haben zugesagt und die Liste wird jetzt der Unternehmen auf THE, auf Trading Hub Europe Seite veröffentlicht. Das ist vielleicht noch neu jetzt hier.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also eine drohende Insolvenz gehört nicht zu den Kriterien. Das würde ja bedeuten, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen mit der Gasumlage auch die Profite absichern von vielen Unternehmen, die sich jetzt für die Gasumlage registrieren. Halten Sie das für politisch klug?
Ich habe Ihnen ja dazu was gesagt. Ein Unternehmen braucht eine gewisse Gewinnspanne, um weiter agieren zu können. Und zu den weiteren Punkten, was zufallsgetriebene Gewinne angeht, hier sind wir in Gesprächen. Ich kann hier noch keine Einzelheiten, keine Details nennen, aber wir sind hier in Gesprächen.
Aber Stand jetzt gibt es ja keine Übergewinnsteuer. Das heißt, man muss ja mit dem Status quo leben. Und das bedeutet, dass die Bevölkerung die Profite absichern muss.
Ich habe mich dazu geäußert jetzt eben.
Herr Eckstein.
Eine Nachfrage zu den zufallsgetriebenen Gewinnen. Sie haben gesagt, es gibt Gespräche. Können Sie sagen, welche Ministerien an diesen Gesprächen beteiligt sind?
Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Das ist aber bekannt, das haben wir schon immer so kommuniziert.
Dann vielleicht nochmal die Frage an Herrn Büchner. Das heißt, die Frage, ob eine Übergewinnsteuer gegebenenfalls eingeführt werden soll, ist weiterhin offen?
Ich habe da dem, was die Sprecherin des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Es gibt grundsätzlich Gespräche darüber, wie wir mit dieser gesamten Situation umgehen. Da ist aber die Übergewinnsteuer nicht die einzige Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und darüber wird in der Bundesregierung diskutiert.
Herr Blank dazu.
Herr Büchner, wird die Bundesregierung denn eine Kabinettsklausur am 30. und 31. August nutzen, um über dieses und andere Themen zur Entlastung der Menschen zu reden? Also war ein bisschen über die Brust ins Auge. Gibt es eine Kabinettsklausur am 30. und 31. August?
Interessanter Schwenk.
Also es ist jetzt gerade nicht der Platz für Terminankündigungen. Aber gehen Sie davon aus, dass die Bundesregierung zurzeit über fast nichts intensiver diskutiert als über die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger durch ein drittes Entlastungspaket entlastet werden können. Und das enthält eine ganze Vielzahl von Aspekten und da ist der erwähnte Aspekt eben einer.
Die Kabinettsklausur wollen Sie aber noch nicht bestätigen.
Ich bestätige oder ich kündige Termine dann an, wenn wir das hier üblicherweise tun, rechtzeitig vorher.
Hatte sich Ihre Meldung damit erledigt, Herr Blank?
Ich habe schon noch eine.
Okay, dann lasse ich die drauf. So, jetzt habe ich noch Herrn Eck, ja Frau Kurz nochmal und Waffen, oder? Okay, das hat sich hier gerade umverteilt.
Das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, Uli Haug, ARD Hauptstadtstudio, Stichwort Waffen. Am Wochenende gab es einen Gastbeitrag bei den Kollegen vom Spiegel.
Können Sie vielleicht sagen, an wen Sie die Frage adressieren, oder habe ich
genau,
das
überhört? Genau, an den Regierungssprecher bzw. an Herrn Thiels.
Genau, dann hat er vielleicht noch die Chance, den Platz zu wechseln, damit er nicht, während er umzieht, noch nebenbei zuhören muss, sondern sich voll drauf konzentrieren darf.
Da gab es den Gastbeitrag bei Spiegel Online von drei Koalitionspolitikerinnen, was eine regelmäßige Unterstützung der Ukraine zum einen angeht, zum anderen eben auch die Frage, aus Bundeswehrbeständen zu liefern. In Konkretum wurde dann in Frage gestellt, diese bisherige Argumentation, dass man eben Bündnisverpflichtungen habe und deswegen die Bundeswehr nicht mehr abgeben könne. Können Sie das Ganze bestätigen, dass die Haltung weiterhin so ist, dass man quasi aus Bundeswehrbeständen nichts mehr liefern kann? Oder gibt es da durchaus noch das Potenzial, so wie es die drei Autorinnen da kundtun, dass man da noch eher tätig wird und dadurch auch Waffenlieferungen an die Ukraine noch mal beschleunigen kann?
Also wir haben die Aussagen aus dem parlamentarischen Raum zur Kenntnis genommen, möchte aber hier jetzt vorweg auch noch mal ganz klar sagen, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und werden das auch weiter tun. Dazu gehört die Lieferung von Waffen. Das hat der Bundeskanzler mehrfach deutlich gemacht. Gerade auch in den vergangenen Tagen wurden wieder zahlreiche, auch schwere Waffen an die Ukraine übergeben. Und hierüber informieren wir ja regelmäßig auf unserer Webseite. Gerade gestern beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung hat sich der Bundeskanzler dazu explizit geäußert. Ich zitiere ihn gerne hier nochmal. Deutschland liefert sehr viele Waffen und sei mittlerweile dabei, die modernsten und effizientesten Geräte zu liefern. Es gehe aber auch darum, sicherzustellen, dass es keine Eskalation des Krieges gibt. Neben insgesamt 10 Panzerhaubitzen 2000 aus Deutschland sind auch die versprochenen 3 Mehrfachraketenwerfer vom Typ Maas II aus Beständen der Bundeswehr in der Ukraine eingetroffen. Und außerdem verfügt das Land nun auch über 15 der angekündigten Gepard-Flugabwehrpanzer. Deutschland hält seine Versprechen und liefert. Dennoch stehen auch die Einhaltung der Bündnisverpflichtungen und die Fähigkeit der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung außer Frage. Was kann ich hierzu sagen?
Ich kann da gerne noch ergänzen. Herr Haug, Sie wissen ja, dass dieser brutale völkerrechtswidrige Angriff Russlands gegen die Ukraine das sicherheitspolitische Gefüge in Europas und der Welt massiv verändert hat. Und die NATO hat mit ihrer konsequenten Unterstützung der Ukraine ihre Geschlossenheit und Einigkeit in beeindruckender Weise demonstriert, wie auch Deutschland die Ukraine unterstützt. Das hat eben der stellvertretende Regierungssprecher noch mal erläutert. Bei der Abgabe aus Beständen der Bundeswehr, das haben wir immer gesagt, und das ist auch nach wie vor so, sind wir an die gerade noch vertretbaren Grenzen gegangen. Der Generalinspektor hat das immer wieder deutlich gemacht. Er hat gesagt, Zitat, unsere Spielräume, Material aus eigenen Beständen abzugeben, sind sehr eng. Und die Verteidigungsministerin, auch da zitiere ich, sagt dazu, die Bundeswehr darf nicht weiter geschwächt werden. Wir sind der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verpflichtet. Wir stehen als verlässlicher Partner auch bei unseren Verbündeten im Wort. Unser Bekenntnis zur Landes- und Bündnisverteidigung verträgt keine Abstriche, auch nicht temporär, denn Landes- und Bündnisverteidigung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie wissen ja, dass wir zum Beispiel bei EFP im Baltikum mit Flugabwehr und Infanterie in der Slowakei, beim Air Policing am Himmel unserer osteuropäischen Verbündeten als Deutschland immer wieder beweisen, dass die Sicherheit der Alliierten auch unsere eigene Sicherheit ist. Eine Schwächung dieses Engagements wäre in hohem Maße kontraproduktiv und würde die Verlässlichkeit der Bundesrepublik innerhalb der NATO sicherlich in Frage stellen. Deutschland hat sich in der Allianz verpflichtet, bestimmte Fähigkeiten einzubringen. Es trägt damit wesentlich zur Stärke der NATO bei. Eine Abkehr von dieser gemeinsam verabredeten Lastenteilung wäre eine Schwächung des Bündnisses insgesamt. Und ich zitiere nochmal den Generalinspekteur, der gesagt hat, unsere Bündniszusagen genießen Priorität, denn unsere Bündnispartner im Osten sehen sich einer eigenen, konkreten Bedrohung gegenüber. Ihnen schulden wir unsere Unterstützung im Rahmen der Bündnisverpflichtungen. Und ich füge hinzu, auch wir hätten im Kalten Krieg wohl wenig Verständnis dafür gehabt, wenn seinerzeit unsere Alliierten wegen akuter Kriegsschauplätze, und die gab es ja in der Welt überall anderswo, Abstriche an der kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 des NATO-Vertrages gemacht hätten. Wir müssen nämlich darauf gefasst sein, dass Putin jede Schwäche und jede, wenn auch nur temporäre Lücke in der Verteidigungsbereitschaft der NATO ausnutzen könnte.
Das, okay. Ich habe das, das war auch Ihre Meldung, ja? Okay, bitteschön.
Vielen Dank. Ich würde noch mal ergänzen, dass Wirtschaftsministerium fragen wollen. Die Initiatoren dieses Gastbeitrags aus den Ampelfraktionen sehen die Rüstungsindustrie in einer Schlüsselposition zur Gewährleistung der deutschen Verteidigungsfähigkeit, aber auch für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, fordern einen nationalen Rüstungsgipfel. Ist das etwas, was in den Planungen Ihres Hauses eine Rolle spielt?
Da sehe ich derzeit keine Planung in der Richtung.
Gut, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Frau Landwehr mit einem anderen Thema.
Ja, ich habe eine Frage an das BMF, Frau Kahlwey, und auch an Herrn Alexandrin, an das BMDV. Soll ich kurz warten?
Ich glaube, es ist immer angenehmer, wenn man... nicht noch mit seinen Unterlagen beschäftigt ist.
So, danke. Ja. Herr Buschmann hatte ja letzte Woche ein weiteres Gesetz zur Planungsbeschleunigung vorgelegt. Und wenn ich jetzt richtig das verstanden habe, geht es da um diese verwaltungsgerichtlichen Verfahren und eben auch zum Beispiel Personal in den Gerichten und erstinstanzliche Entscheidungen. Es gibt jetzt aber auch schon weitere Planungsbeschleunigungsgesetze, Maßnahmengesetze mit konkreten Projekten zur Infrastruktur, also Verkehrsinfrastruktur und das Investitionsbeschleunigungsgesetz. Und nur das letzte Investitionsbeschleunigungsgesetz ist jetzt auch erwähnt worden in diesem neuen Entwurf. Und jetzt wollte ich Sie fragen, Frau Kalwey, wie ist denn das jetzt eigentlich mit diesen ganzen Planungsbeschleunigungen aufeinander abgestimmt? Also welches Gesetz setzt jetzt wo an, um insgesamt Infrastrukturprojekte schneller voranzubringen?
Ich muss mal ganz kurz überlegen, ob ich in dem Zusammenhang jetzt die richtige Ansprechpartnerin bin.
Ach nee, stimmt. Bin, das, ach, sorry, gesagt, es ist gar nicht BMF, das ist
wäre, glaube ich, woanders
Justizministerium, angesiedelt. Sorry.
Okay, dann brauchen wir. Aber kann das Verkehrsministerium da vielleicht schon was zu sagen? Oder,
da er zu Herrn Buschmann gefragt wird, würde ich den Kollegen zumindest den Vortritt lassen.
Also bitteschön. So, dann einmal hier so.
Ja, also vielen Dank für Ihr Interesse an dem Vorhaben. Der Minister hat auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hingewiesen, wo es heißt, um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzungen. Und wie Sie schon richtig sagen, haben wir dazu in der vergangenen Woche einen Entwurf veröffentlicht, der allerdings aus dem Komplex nur einen Baustein darstellt. Und zwar dient der Beschleunigung vom gerichtlichen Teil des Verfahrens. Da sind verschiedene Vorschläge vorgesehen. Und soweit andere Ressorts zu diesem Gesamtprozess beitragen mit ihren Vorhaben, denke ich, wäre es am besten, wenn diese sich zu ihren Vorhaben äußern.
Ja, ich kann da im Prinzip noch ergänzen, dass das, glaube ich, klar ist, dass Planungsbeschleunigung auf ganz vielen Ebenen passieren muss. Deswegen hat das Kanzleramt da, glaube ich, in dieser Legislatur auch eine koordinierende Rolle eingenommen. Im Verkehrsbereich, wie Sie richtig sagen, hat man in der letzten Legislatur mit den Planungsbeschleunigungsgesetzen, die ja eben erlauben, Infrastrukturplanung per Bundestagsbeschluss durchzuführen, statt mit einem wie bisher vorgesehenen Planfeststellungsverfahren, bereits Maßnahmen getroffen. Diese werden natürlich permanent evaluiert. Wir haben insbesondere im Schienenbereich, wo wir ganz verstärkt auf den Ausbau setzen müssen, der Minister hat ja da vor kurzem auch seine Strategie vorgestellt, eben die Notwendigkeit, dass wir hier schnell vorankommen, um unsere Klimaschutzziele auch zu erreichen. Dazu gab es unter anderem auch die Gründung einer Planungsbeschleunigungsgruppe unter Vorsitz des Staatssekretärs Theurer, der sich eben insbesondere die kleinen Sachen anguckt, die man hier verbessern kann, insbesondere im Zusammenspiel zwischen dem Bund, den Ländern und den Vorhabenträgern.
Noch eine Nachfrage. Die Maßnahmen, die in diesem Maßnahmengesetz drinstehen, sind die denn irgendwie vorangegangen dann in den letzten 2 Jahren?
Ja, wir haben definitiv Projekte, wo man eben prüft, ob man nach bisherigen Planfeststellungsverfahren vorgeht. Und wir haben, soweit ich das auf dem aktuell oder präsent habe, auch Modellvorhaben, wo man eben überprüft, wie es dann mit den Planungsvorhaben, die wir nach skandinavischem Vorbild eben derzeit umsetzen, wie sich das in Deutschland umsetzen lässt.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung?
Herr Zimmermann, würde denn Ihr Ministerium sagen, dass die Prüfung der ökologischen und umweltverträglichen Aspekte jetzt gestärkt werden oder geschwächt sind?
Also da ist es uns wichtig zu betonen, dass das Verfahren wird beschleunigt, aber in der Sache, was die rechtlichen Vorgaben angibt, wird den Klägerinnen und Klägern nichts genommen. So werden etwa Vorschriften des Arten- und Klimaschutzes, die bei solch großen Bauvorhaben stets zu beachten sind, nicht angetastet.
Da könnte ich vielleicht gerne nochmal ergänzen, dass beispielsweise bei den ÖPNV-Projekten, die ja einer sogenannten standardisierten Bewertung unterliegen, das heißt, vorher hatte man da einen ganz starken Schwerpunkt auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Diese standardisierte Bewertung haben wir kürzlich überarbeitet und aktualisiert, sodass jetzt eben ökologische Faktoren eine sehr, sehr viel stärkere Gewichtung bei der Realisierung von ÖPNV-Ausbauvorhaben bekommen.
Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann hatte ich Herrn Eckstein, glaube ich, noch mit einem anderen Thema.
Das würde sich ans Wirtschaftsministerium richten. Und gerade, es gab vergangene Woche und auch noch am Wochenende Berichte darüber, dass der ja schon verkündete Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens Costco in ein Terminal im Hamburger Hafen von ihrem Ministerium, dass da ein Veto eingelegt werden soll. Ist das noch der aktuelle Stand oder können Sie uns was zum aktuellen Stand mitteilen?
Ja, ich befürchte, meine Frage wird Sie nicht so ganz zufriedenzustellen, weil es ist so, dass die Bundesregierung, auch das BMWK, sich zu laufenden Investitionsverfahren nicht äußert. Das Verfahren läuft noch.
Ich würde es dann mit einer Nachfrage trotzdem noch mal versuchen. Hat es denn im Vorfeld dieser Entscheidung oder zu der Sie sich jetzt nicht äußern wollen, Gespräche mit Vertretern der amerikanischen Administration über dieses Thema gegeben? Hat es da einen Austausch dazu gegeben?
Das würde ja das Investitionsverfahren auch beeinflussen. Da würde ich Details nennen. Insofern, tut mir leid, kann ich dazu auch nichts sagen.
Gut, gibt es dazu weitere Fragen, Versuche? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich Herrn Jordans mit einem anderen Thema.
Ja, aber das passt ganz gut, denn meine Frage geht auch ins BMWK und bezieht sich auf China. Dort gibt es ja eine sehr starke Hitzewelle jetzt seit mehreren Wochen und Kraftwerke werden gedrosselt, Produktionsstätten schließen und ich glaube, die Binnenschifffahrt leidet stark darunter. Können Sie mir sagen, ob das irgendwelche Auswirkungen schon hat auf die deutsche Wirtschaft? Und ob Sie da in irgendwelchen Gesprächen sind, mit der deutschen Wirtschaft da mögliche Konsequenzen abzufedern?
Wir sind ja seit längerem schon in Gesprächen mit der deutschen Wirtschaft, was Lieferungen, Rohstofflieferungen und Ähnliches angeht. Die Probleme, die darin bestehen, es betrifft ja nicht nur China, es betrifft ja auch andere Bereiche, wo es an Rohstoffen, an Nachlieferungen fehlt für viele, ob es von Autoindustrie bis andere Industrie, also der Bereich ist ja sehr groß. Jetzt akut zu diesen Umweltauswirkungen, die es gerade in China gibt, das wird jetzt akut nicht nochmal mit aufgenommen, weil wir diese Gespräche ja schon seit längerem führen. Also das jetzt wird nicht extra deswegen aufgenommen, diese Gespräche laufen schon.
Okay, aber können Sie denn irgendwie absehen, wie groß die Auswirkungen sein könnten auf die deutsche Wirtschaft, wenn also Zulieferer?
Da haben wir noch keine Erkenntnisse. Falls wir da Erkenntnisse haben in den nächsten Wochen, dann würden wir uns noch mal melden dazu. Derzeit liegen uns noch keine konkreten Erkenntnisse vor.
Danke. So. Jetzt habe ich, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, Herrn Blank noch zu einem anderen Thema.
Wir dann zum Verbraucherministerium.
Herr Kübler, Niedersachsen plant eine Bundesratsinitiative, mit der das Land das Vorkasseprinzip bei Flugreisen abschaffen will. Wie sieht Ihr Ministerium das?
Wir begrüßen die Initiative. Das BMUV steht ja seit längerem in Kontakt mit den Fluggesellschaften, Verbraucherschutzorganisationen und mehreren Fluggastrechteportalen, um diese Entwicklung zu beobachten und hier auch die Verbraucherrechte zu stärken. Unter anderem fand vor einigen Wochen ein Austausch zwischen unserer Staatssekretärin Dr. Rohleder und Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Fluggesellschaften statt. Und dort hat man insbesondere die Belastung der VerbraucherInnen durch die zahlreichen Flugausfälle sowie die Umsetzung der Fluggastrechte in dieser Situation besprochen. Fluggesellschaften sind, das haben wir deutlich gemacht, in der Pflicht bei berechtigten Ansprüchen Erstattungen, Ausgleichszahlungen und Entschädigungen schnell und unbürokratisch zu leisten. Der Anstieg der Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr könnte darauf hindeuten, dass dies derzeit nicht ganz reibungslos verläuft. In den Gesprächen haben wir gegenüber den Fluggesellschaften deutlich gemacht, dass, wenn dies keine gute Entwicklung nimmt, wir noch einmal die Vorkassepraxis überprüfen werden. Das heißt, komplett diese Vorkasse auf den Prüfstand stellen, ob das in Zukunft noch so geregelt werden kann. Es handelt sich ja quasi um zinslosen Kredit der Kundinnen und Kunden an die Fluggesellschaften. Und das gilt nun zu überprüfen. Deswegen begrüßen wir, dass das jetzt in den parlamentarischen Raum eingebracht wird und durch die Bundesratsinitiative Niedersachsens offiziell wird.
Hat denn die Bundesregierung durch ihr Ministerium den Unternehmen einen gewissen Zeitrahmen gegeben, bis dann das überprüft werden muss?
Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht die Pistole auf die Brust gesetzt und haben einfach gesagt, wir beobachten jetzt die Situation. Wir haben eine akute Situation von Tausenden von Flugausfällen und beobachten jetzt, wie in den nächsten Wochen die Rückzahlungen und Entschädigungen laufen. Sollte das nicht zufriedenstellend sein, so werden wir handeln, auch bei der Vorkasseregelung. Aber das ist ja jetzt quasi auch überholt worden durch den Niedersachsen-Vorschlag, denn jetzt ist es im politischen Raum angekommen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, dann habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen Thema.
Ja, Thema 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen, da bräuchte es BMI. Vielleicht könnte Herr Büchner uns aber schon mal informieren, wie denn die Ministerinnen bzw. die Bundesregierung in diesen Tagen den rassistischen Ausschreitungen gedenken wird.
Ja, die Ministerin Faeser hat sich dazu ja heute schon geäußert. Ich nehme an, das wird hier auch gleich nochmal vorgetragen. Auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat heute eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht und auch Frau Alabadi Radovan hat sich geäußert und das kann ich hier gerne wiedergeben. Das bildet die Einschätzung der Bundesregierung ab. Die rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen waren Auslöser einer ganzen Kette ausländerfeindlicher Gewaltexzesse in der wiedervereinigten Bundesrepublik, sagte Frau Roth in der Pressemitteilung hier. Die tödlichen Anschläge des NSU, die Attentate von Hanau und Halle, der Mord an Walter Lübcke, die beispiellose Menschenfeindlichkeit hinter diesem rechtsextremistischen Terror ist Gift für unsere Demokratie. Das Leid der Opfer und ihrer Hinterbliebenen finden bis heute zu wenig öffentliche Beachtung. Das müssen wir ändern. Wir müssen und sollten die Erinnerung an dieses dunkle Kapitel deutscher Gegenwart wachhalten. Das ist ein Auszug aus der Pressemitteilung, den ich Ihnen hier vorgetragen habe. Und vielleicht möchte jetzt noch Sprecher
des Bundesinnenministeriums ergänzen. Die Bundesinnenministerin hat sich dazu heute Morgen auch schon geäußert, auch auf Twitter. Ich kann das Zitat gerne noch einmal wiedergeben. Die Angriffe auf die Bewohnerinnen und Bewohner einer Aufnahmestelle für Asylsuchende in Rostock-Lichtenhagen gehören zu den schlimmsten rassistischen Ausschreitungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was mich bis heute erschüttert, kaum einer schritt gegen den Mob ein. Viele Schaulustige applaudierten sogar und stachelten die Angreifer weiter an. Dass kein Mensch starb, ist reines Glück. Der in Rostock-Lichtenhagen aufgeflammte rechtsextremistische Menschenhass wurde zum Fanal. Ebenso das zögerliche und halbherzige Verhalten der Sicherheitskräfte und die zu geringe Empathie in Politik und Gesellschaft. Menschen mussten mitten in Deutschland um ihr Leben fürchten. Der Rechtsextremismus ist auch derzeit die größte extremistische Bedrohung unserer Demokratie. Die Gefahr von rechts darf niemanden unterschätzen. Wir bekämpfen Rechtsextremismus mit aller Entschlossenheit. Und Sie wissen ja, dass die Bundesinnenministerin bereits im Frühjahr ihren Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgelegt hat. Der enthält ein ganzes Bündel an Maßnahmen unter dem großen, unter der Prämisse Prävention und harte Hand. Und wir arbeiten momentan sehr eng daran, diese Maßnahmen umzusetzen und da Verbesserungen herbeizuführen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Eine Zusatzfrage.
Das heißt, vom Kanzler wird es jetzt keine Äußerung zu diesem Gedenktag geben. Und warum gibt es überhaupt an sich keine Gedenkveranstaltung seitens der Bundesregierung, wenn das ein so wichtiges Thema auch für Sie ist und Herr Lavrenz eine konkrete Frage. Gestern im Rostocker Ostseestadion beim Fußball gab es rechtsextreme Plakate der Fans, die sich auf Rostock-Lichtenhagen bezogen haben. Wie bewertet denn das Sportministerium
diese? Das waren jetzt zwei neue Fragen.
Entschuldigung. Also ich gehe, was die Äußerung des Kanzlers angeht, wie Sie wissen, ist er auf einer Reise. Er wird sich möglicherweise im Laufe des Tages dazu auch nochmal äußern. Es gibt eine Gedenkveranstaltung, an der der Bundespräsident teilnimmt. Es ist also, glaube ich, völlig klar, dass diesem Land und dieser Regierung das ein wichtiges Anliegen ist, an diese fürchterlichen Taten von damals zu erinnern und denen zu gedenken und auch vor allem die Opfer in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja. Ich kenne jetzt den Vorgang tatsächlich nicht, aber klar ist natürlich auch, dass Rechtsextremismus im Sport nichts verloren hat. Die Werte des Sports sind antirassistisch und stehen für Menschlichkeit und Menschenrechte. Und wir haben natürlich die Erwartung, dass die Vorfälle dort aufgeklärt werden. Und genau.
Gut. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen, die gekommen sind, Fragen gestellt haben und Fragen beantwortet haben und schließe die Pressekonferenz.
Dankeschön.